Ich will also den ersten Teil noch einmal überblicken und dann zu Kapitel 6, Vers 13 kommen. Im Hebräerbrief geht es um das Treubleiben, genau wie im Jakobusbrief. Entschuldigung. Der Hebräerschreiber gibt uns Gründe, warum wir unserem Gott die Treue halten sollten. In den ersten 10 Versen zeigt er uns, dass wir Gott die Treue halten dürfen, weil er seinen Sohn uns als Mittler gegeben hat. Die ganzen 10 Kapitel sprechen von Jesus Christus als unserem Mittler. Und wenn Jesus Christus unser Mittler ist, dann sind wir imstande, unserem Gott treu zu bleiben. In Kapitel 11 gibt er noch weitere Gründe an, nämlich die alttestamentlichen Zeugen. Aber in den ersten 10 Kapiteln befasst er sich mit Jesus Christus. In den ersten 4 Kapiteln dieses ersten Teiles, 1 bis 10, geht es darum, dass Jesus Christus der Vermittler des Wortes Gottes ist. Und in den Kapiteln 5 bis 10 geht es darum, dass Jesus Christus hoher Priester ist. Also in den ersten 4 Kapiteln geht es darum, dass Jesus Christus der Vermittler des Wortes Gottes ist. Und dort zeigt uns der Schreiber, dass das Wort, das Jesus Christus uns gebracht hat, wichtiger ist als das Wort des Alten Testamentes. In den Kapiteln 5 bis 10 spricht er dann von Jesus Christus als hohen Priester. Und das ist der Abschnitt, in dem wir uns befinden. In den ersten 10 Versen von Kapitel 5, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, wird es eine Hilfe sein, dieses nachzuvollziehen. In den ersten 10 Versen von Kapitel 5 zeigt der Schreiber, wie es Gott ist, der Jesus zum hohen Priester gemacht hat und nicht er sich selbst. Dann legt er einen Abschnitt ein, der eigentlich etwas vom Thema abweicht. In Kapitel 5, Vers 11 bis zum Ende von Kapitel 6 sagt er Grundsätzliches über die Nachfolge Jesu Christi. Da ist die Hohepriesterschaft Jesu nicht das eigentliche Thema, sondern er nimmt sich Zeit, die Probleme bei den Lesern etwas aufzugreifen. Er merkt, er weiß, dass sie nicht imstande sind, ihm zu folgen, so wie er das wünschte. Er hat ein Thema aufgegriffen, das sie wohl nicht ganz verstehen. Und dann weicht etwas ab und legt einen Exkurs ein über die Nachfolge Jesu Christi. Und in diesem Abschnitt, ich möchte diesen etwas aufteilen, im Rest von Kapitel 5, also in Kapitel 5, den Versen 11 bis 14, bis zum Ende des Kapitels, spricht er von geistlicher Trägheit. Und das wäre vielleicht sehr aktuell für viele Christen in unseren Gemeinden heute. Denn ich habe den Eindruck, dass viel christliche Trägheit da ist, weshalb man eigentlich oft nicht imstande ist, Gottes Wort zu erfassen und zu verstehen. Aber in Kapitel 6 spricht er dann über das Vorwärtskommen, wie man vorwärts kommen kann, was eigentlich daran hindern könnte. Dieser ganze Abschnitt 1 bis 8 spricht vom Vorwärtsmachen. In den Versen 9 und 10 in Kapitel 6 führt er Zeichen an für einen guten Zustand. Wenn man also vorwärts macht, dann gibt er gewisse Zeichen an, die von einem guten Zustand sprechen. Und dann kommen wir zu dem zweiten Teil in Kapitel 6, oder zur zweiten Hälfte, den Versen 11 bis 20, in denen ich dort in Schenkenzell aufhörte. Eigentlich hatte ich jetzt am Freundestreffen über Vers 10 gesprochen und am Samstagabend und dann über 11 und 12 am Sonntagmorgen. Die Verse 11 und 12 sind der erste Teil dieses letzten Abschnittes in Kapitel 6 und somit des letzten Abschnittes in diesem Exkurs. Da spricht er über das Überwinden der Trägheit. Mit der Trägheit begann er in Kapitel 5 und jetzt zeigt er, wie Trägheit überwunden werden kann. Und das ist ein schöner Text. In den Versen 11 und 12 tut er das dadurch, dass er auf die Verantwortung des Gläubigen hinweist. Er sagt, es gilt Fleiß an den Tag zu legen. Ich lese diese Verse. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Fleiß erweise hin zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis zum Ende, damit ihr nicht träge werdet. Nachahmer aber derer, die durch Glauben und Langmut die Verheißungen erben. Und von diesen Verheißungen spricht er dann in den Versen 13 bis 20. Hier weist er aber hin auf die Verantwortung des Gläubigen, sich ganz einzusetzen im Vertrauen, damit man volle Gewissheit hat der Hoffnung, die uns bevorsteht. Es gilt bis zum Ende von ganzem Herzen dabei zu sein, damit man nicht träge wird. Man sollte ein Nachahmer sein derer, die die Verheißungen ererbt haben. Und da führt er nun Abraham an als Beispiel. Also in Kapitel 6, 13 bis 20 weist der Schreiber hin auf die Verheißungen Gottes. Er sagt, es gibt Grund zu Hoffnung. Wenn ein Christ an Jesus glaubt, hat er echten Grund zur Hoffnung. Und diesen Grund, beziehungsweise diese Gründe, gibt er hier an. Den ersten Grund gibt er in den Versen 13 und 14 an. Da sagt er, die Verheißung ist von einem Eide begleitet. Vielleicht sollte ich die Verse 13 bis 20 ganz lesen, bevor ich beginne, sie zu besprechen. Denn als Gott Abraham Verheißung gab, schwur er, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst, und sagte, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen, und sehr werde ich dich mehren. Und nachdem er so ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren, und der Eid zur Bestätigung ist ihnen ein Ende allen Widerspruchs. Weshalb Gott, da er auf nachdrücklichere Weise den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Beschlusses zeigen wollte, mit einem Eide ins Mittel trat, damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir flüchteten und Zuflucht fanden im Ergreifen der vorgelegten Hoffnung, welche wir als einen Anker der Seele haben, einen sicheren und auch festen, und der in das Inwendige hinter dem Vorhang hineingeht, wo Jesus einging als Vorläufer für uns und als einer, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden war. In diesen Versen macht der Schreiber Mut, zu vertrauen, zu hoffen weil es Gründe gibt, zu erwarten, dass der Herr uns durchbringen wird. Also in den Versen 13 und 14 zeigt er, dass die Verheißung mit einem Eide oder von einem Eide begleitet ist. Das heißt, Gott hat nicht nur ausgesprochen eine Verheißung für uns, mit der er uns eine Hoffnung gibt, sondern er hat diese Hoffnung, dieses Versprechen mit einem Eid bestätigt. Nun ist interessant, wo der Schreiber ansetzt, um von dieser Verheißung und dieser Hoffnung zu sprechen. Er geht zurück bis auf Abraham. Er sagt, als Gott Abraham Verheißung gab, schwur er, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst und sagte, wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Gott hat Abraham eine Verheißung gegeben. Normalerweise denken wir an diese Verheißung als eine völkische Verheißung. Wir denken, dass Gott Abraham verheißen hatte, aus ihm ein großes Volk zu machen. Und das stimmt auch. Nicht nur das Volk Israel kommt von Abraham her, sondern auch die arabischen Völker. Und in einem gewissen Sinne sind alle diese Völker der Beweis dafür, dass Gott seine Verheißung eingehalten hat. Aber der Schreiber sieht hier noch etwas anderes. Es geht nicht nur um die Vermehrung einer kleinen Familie zu einem großen oder zu vielen Völkern. Es geht hier um eine Zukunft für die, die wirklich mit Gott rechnen, wie es Abraham tat. Die Verheißung schließt noch mehr ein als nur Volksvermehrung. Im Neuen Testament sagt uns Paulus, dass diese Verheißung die Verheißung auf Jesus Christus war. Das heißt, Gott verheißt Abraham, dass der kommen wird, von dem er im Garten Eden gesprochen hatte, es wird jemand kommen vom Same der Frau, der den Kopf Satans zertreten wird. Diese Verheißung geht über Abraham. Er ist der Verheißungsträger, der Samenträger. Sie wird weitergereicht an Isaak. Von Isaak wird sie weitergereicht an Jakob. Bei Jakob wird sie weitergereicht an Juda. Und aus der Familie Judas kommt David. Die Sippe Jessis wird erwählt aus dem Stamme Juda. Und dann aus der Familie Davids ist es dann in Bethlehem, wo er geboren werden soll. Und Josef und Maria sollen seine Eltern sein. Maria ist seine Mutter, Josef der Pflegevater. Aber beide waren aus dem Stamme Judas, beide waren aus dem Hause Davids. Über beide hat Jesus das Recht, König über Israel zu sein. Aber darum geht es dem Schreiber des Hebräerbriefes noch nicht, sondern es geht ihm darum, dass durch Jesus, dem Samen Abrahams, eine ewige Hoffnung uns geworden ist. Wie Paulus deutet er an, dass alle, die an Jesus Christus glauben, teilhaben an dieser Verheißung. Die Verheißung ist nicht nur für Juden. Paulus sagt, die Verheißung, die Gott Abraham gab und die in Jesus Christus in Erfüllung geht, die geht über auf alle, die an Jesus Christus glauben, ob sie nun Juden sind oder ob sie aus den Völkern sind. Wenn der Schreiber hier also zurückgeht auf die Verheißung, die an Abraham gegeben wurde, müssen wir an Jesus Christus denken, der von Abraham herkommt, und dann an alle, die an Jesus Christus glauben. Die sind sein Same. Was Abraham dort verheißen bekam, ich will dich reichlich segnen, ist also eine Lebensverheißung auch für alle von uns, die wir an Jesus glauben. Wenn es heißt, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren, wenn Gott hier von Segen spricht, dann ist das die Verheißung des Lebens. Zu segnen heißt, das zu sagen, das zum Leben führt. Segnen hat mit Leben zu tun. Fluch, das Gegenteil von Segnen, hat mit Tod zu tun. Wer flucht, einen anderen unter einen Fluch stellt, der wünscht ihm den Tod, sprich das, was zum Tode führen soll. Wer aber segnet, der wünscht einem anderen Leben. Und wenn wir in Jesus Christus gesegnet worden sind, mit sämtlichen Segnungen Gottes, mit sämtlichen Segnungen des Himmels, dann sind wir mit Leben reichlich versehen worden. Und über diese Verheißung geht es hier, die Verheißung des Lebens, die Gott durch Abraham und später durch Jesus Christus gegeben hat. Und diese Verheißung ist gegeben worden nicht nur mittels einer Aussage, ich werde dich segnen, sondern sie ist mit einem Eide bestätigt worden. Wahrlich, so wird es sein. Gott hat also zweimal gesprochen und das soll fest sein. In Vers 15 gibt uns der Schreiber noch einen Grund, weshalb wir Hoffnung fassen dürfen. Denn wir haben in Abraham ein Beispiel. Und nachdem er, das heißt Abraham, so ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung. Abraham erlangte die Verheißung in der Form, dass er einen Sohn geschenkt bekam, Isaak. Aber Isaak war nur ein Mittel zu dem Segen, den Gott später geben wollte. Aber so wie Abraham treu war im Glauben, bis er das bekam, was Gott ihm versprochen hatte, so sollen wir im Glauben ausharren, bis wir das erlangen, was Gott uns versprochen hat. Wir haben ewiges Leben bekommen und wir genießen es schon hier und jetzt. Aber das ist nicht alles, was Gott uns geben will. Es steht noch eine Verheißung aus des ewigen Lebens in der Herrlichkeit bei Gott. Und von dieser Verheißung ist in diesen Versen bis Vers 20 die Rede. Auf diese Verheißung sollen wir Hoffnung, sie ist unsere Hoffnung, auf dieser Verheißung dürfen wir vertrauen. Nun soll uns Abraham Mut machen. Abraham harrte aus. Natürlich war Abraham auch schwach. Er war nicht immer so stark. Er zeigte Stärke, indem er im Glauben ausharrte, aber es ging einigermaßen bergauf und auch bergab. Er ist ja einmal nach Ägypten gereist, weil er scheinbar Angst hatte, Gott könnte ihn im Lande Kanaan nicht versorgen, weil dort eine Hungersnot kam. Er hätte das nicht nötig gehabt. Aber in seiner Schwachheit sieht er selbst einen Weg oder wählt er selbst einen Weg, auf dem er sich am Leben erhalten kann. Das musste er teuer bezahlen, denn seine Frau wurde ihm genommen. Pharao wollte seine schöne Frau haben. Und beinahe hätte er sie ganz verloren, wenn nicht Gott mit einem Wunder eingegriffen hätte und dafür gesorgt hätte, dass er sie wieder zurückbekam. Das war eine sehr harte Lektion für Abraham. Er hat die ganze Zeit nicht losgelassen von Gott. Er blieb grundsätzlich Gott treu, aber er war auf einen Abweg geraten. Und als er dann zurückkam, als er seine Frau zurückbekam von Pharao, Gott hat ihm eine Lektion erteilt und dann hat Pharao gemerkt, ich darf die Frau nicht haben und hatte sie dem Abraham wieder zurückgegeben. Aber als Abraham seine Frau wieder zurückbekam, dann hat er sich sehr schnell aus dem Land gemacht und wusste dann auch genau, wo er wieder hingehörte, in Kanaan. Denn Gott hatte von Kanaan gesagt, dies ist das Land, das ich dir geben will, nicht Ägypten. Kanaan war das Land. Und so als er wieder zurückkam, hat er dort einen Altar gebaut. Und ich kann mir vorstellen, er hat seine Sünde bekannt, ein Opfer gebracht und wurde wieder mit seinem Herrn versöhnt. Auch das brauchen wir. Wenn wir Gott die Treue halten wollen, dann müssen wir lernen, zurückzukommen zu unserem Herrn, wenn wir mal abgewichen sind. Wir müssen lernen, unsere Sünden zu bekennen. Nicht alle Christen tun das. Sie nehmen es für selbstverständlich, dass sie Christen sind, und dann marschieren sie oder segeln einfach so weiter. Eigentlich gleiten sie sehr oft, und es geht bergab. Sie mal nehmen es viel zu selbstverständlich. Meine Frage wäre an uns, bekennen wir unsere Sünden? Wann ist das letzte Mal, dass Sie mal einem anderen Christen Ihre Sünde bekannt haben? Ich spreche nicht von der Beichte. Ich spreche nicht davon, dass Sie jemandem erzählen, wie schlecht Sie sind oder wie schlecht es Ihnen ergangen ist. Ich spreche davon, dass Sie gegen jemanden gesündigt haben. Sie waren lieblos. Oder Sie haben irgendetwas anderes gemacht, das ihn verletzt hat? Vielleicht waren Sie gar nicht so lieblos in dem Sinne, dass Sie meinten, Sie wären lieblos gewesen. Aber Sie haben gesprochen auf eine Art und Weise, die ihn verletzt hat. Ich habe manchmal gemerkt, dass ich Menschen verletzt habe, als ich es nicht merkte. Wir sündigen oft und wissen nicht, dass wir sündigen. Und wenn uns das dann aufgeht, dann sollen wir, sagt die Schrift, unsere Sünde bekennen, die wir vorher nicht wussten. Wenn Gott uns etwas klar macht, dann müssen wir das so behandeln, wie Gott es betrachtet. Denn das ist, was das griechische Wort für bekennen bedeutet. Ob es das Bekenntnis zu Jesus Christus ist, oder ob es das Bekennen von Sünden ist, immer bedeutet bekennen, das sagen, dasselbe sagen, was Gott gesagt hat. Und wenn Gott sagt, Jesus ist Gottes Sohn, und ich Jesus bekenne, dann sage ich dasselbe als das, was Gott von ihm sagt. Jesus ist Gottes Sohn. Wenn Gott sagt, dass Jesus der Retter der Welt ist, und ich das glaube und ich dasselbe sage, dann sage ich, Jesus ist der Retter der Welt. Und wenn Gott sagt, Jesus hat dich gerettet, und ich das bekenne, dann sage ich, ja, Jesus hat mich gerettet, er starb für mich. Dann wird das persönlich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, und Gott sagt, die Art und Weise, wie du da gesprochen hast, das war nicht richtig, dann sage ich nicht, aber das wusste ich nicht, und du kannst mich nicht dafür verurteilen. Nein, ich sage, danke, Herr, dass du mir das gezeigt hast. Ich stimme dem zu. Ich sage dasselbe, wie du sagst. Das war nicht in Ordnung von mir. Und dann gehen wir zum anderen und sagen ihm das. Es war nicht in Ordnung, dass ich das so sprach. Wann ist das letzte Mal, dass Sie das getan haben? Dass Sie bei einem anderen Ihre Sünde gegen ihn bekannt haben? Die Schrift setzt voraus, dass dieses Gang und Gäbe ist bei Christen. Bekenne einer dem anderen seine Sünden. Nicht die Sünden, die man gegen ihn nicht getan hat. Wenn ich gegen Sepp gesündigt habe, dann ist das keine Hilfe, wenn ich Hermann Steiger das erzähle. Hermann Steiger ist gar nicht der Ort, wo diese Sünde bekannt sein soll. Auch nicht ein anderer Seelsorger, der etwa ein Pfarrer oder ein Prediger wäre, 100 Kilometer weg von mir. Bei dem habe ich nichts zu suchen. Ich muss zu Sepp gehen und sagen, Sepp, es tut mir leid, ich habe so und so bei dir gehandelt, das war nicht richtig. Ich muss mich beugen. Es ist schwer. Aber Gott hat uns nicht einen leichten Weg verheißen. Wenn wir ausharren wollen, dann heißt das wirklich auch den Weg marschieren, den Gott für uns vorgezeichnet hat im Neuen Testament, ja in der ganzen Heiligen Schrift. Jesus Christus die Treue zu halten, heißt auch in der Heiligung zuzunehmen. Auf ihn zu vertrauen heißt, die Vergebung bei ihm immer wieder abzuholen. Christen sind Menschen, die nicht vollkommen sind. Sie sind nicht Menschen, die von sich aus reich wären. Sie bleiben immer Bettler. Wir haben rein nichts von uns aus. Das Christenleben bleibt eine Stellvertretung. Wir sind aber solche, die wissen, wo es Brot gibt. Wie ein Bettler dem anderen sagt, wenn er entdeckt hat, da ist eine Quelle. Ja? Ich habe erfahren, dass sie dann irgendein Zeichen ans Torchen machen, sodass der nächste Bettler erkennen kann, hier ist Brot zu holen. Die Bettler sind unter sich Missionare. Ja? Einer sagt's weiter. Christen haben eine Quelle entdeckt und sie sagen's weiter. Und wir machen Gebrauch von dieser Quelle. Aber wir selbst, wir haben nichts. Es gibt viele Christen, die sind der Meinung, dass die Wiedergeburt ihnen etwas Neues gebracht hätte. Aber sie wissen nicht, dass dieses Neue nichts ist, außer Jesus Christus selbst. Ich bekomme den Eindruck, dass viele Christen meinen, ewiges Leben wäre etwas, das Gott uns zusätzlich zu Jesus Christus gegeben hätte. Paulus ist aber nicht dieser Meinung. Jesus selbst sagte, ich bin das Leben. Paulus sagt, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Dennoch lebe ich, doch nicht ich. Paulus lebt nicht als Christ. Paulus hat nicht ewiges Leben bekommen als eine Sache. Paulus hat Jesus aufgenommen. Nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Es gilt, mit Jesus zu leben, in einer frischen, lebendigen Beziehung mit ihm zu leben. Und weil wir immer noch Sünder sind und Tag aus, Tag ein fehlen, Jakobus, der es wirklich ernst meinte und von dem nachgesagt wird, dass er ein sehr treuer Beter war, so dass er Schwielen an seinen Knien bekam, der sagt, wir fehlen alle oft. Aber wenn wir fehlen, müssen wir unsere Sünden bekennen. Zuerst dem Herrn, aber wenn sie gegen Menschen getan wurden, dann auch dort, wo wir es getan haben. Ich garantiere uns, wenn wir anfangen, unsere Sünden zu bekennen, dann wird neue Luft durch die Reihen kommen. Nachdem er so ausgeharrt hatte, erlangte er die Verheißung. Und wenn wir mit unserem Herrn Schritt halten und ausharren und nicht abweichen, werden auch wir die Verheißung erlangen. Ich komme zu Vers 16. In Vers 16 gibt der Schreiber noch einen Grund an, warum unsere Hoffnung eine gewisse ist, warum die Verheißung des zukünftigen Lebens eine sichere ist. Er sagt, Menschen schwören ja bei einem Größeren, und der Eid zur Bestätigung ist ihnen ein Ende allen Widerspruchs. Was hat das mit der Verheißung zu tun? Es nahm mich auch etwas Wunder, als ich dieses las. Der Schreiber will aber Folgendes offenbar sagen. Menschen vertrauen einander, wenn jemand einen Eid geleistet hat. Er sagt nicht, dass das überall so ist. Es gibt Menschen, die haben Grund zu zweifeln, auch wenn jemand einen Eid geleistet hat. Weil es ja Menschen gibt, die, brüchig.
Wortbrüchig.
Wie? Wortbrüchig, eidbrüchig werden. Sie brechen Ihren Eid. Es war, hat sich dann als einen Meineid herausgestellt. Aber das ist nicht allgemein so, sonst könnten wir aufhören, den Eid zu verlangen. Der Schreiber hat recht, wenn er sagt, unter Menschen ist es im Allgemeinen so, dass wenn jemand etwas versprochen hat und dies dann mit einem Eid bestätigt, besiegelt hat, dass das dann das Ende von Widerspruch ist. Es bleibt dabei. So soll es jetzt sein. Wenn jetzt Menschen das bei Menschen tun, sagt der Schreiber gleichsam, wie viel mehr sollten wir das nicht bei Gott tun? Gott hat nicht nur verheißen, er hat einen Eid geschworen. Und es gibt keinen Grund, weshalb wir an dieser Verheißung zweifeln sollten. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er uns durchbringen wird. Er hält sein Wort. Wir kommen zu den Versen 17 und 18. Da heißt es, weshalb Gott, da er auf nachdrücklichere Weise den Erben der Verheißung die Unwandelbarkeit seines Beschlusses zeigen wollte, mit einem Eide ins Mittel trat, damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten. Gott will unsere Freude. Gott will unseren Trost. Gott will uns aufrichten. Gott will unseren Mut. Gott liebt uns und er hat Geduld mit uns und er weiß, wie es uns geht hier in der Welt. Jesus selbst sagt, in der Welt habt ihr Angst. Er weiß um unsere Schwierigkeiten, unsere Kämpfe und er macht uns Mut. Unser Gott ist ein Gott, der uns kennt, inwendig und auswendig. Und er weiß, wie uns Mut zu machen. Und weil er uns Mut machen wollte, deshalb hat er dafür gesorgt, dass wir keinen Grund haben zu zweifeln. Er spricht eine Sprache, an der wir nicht zweifeln dürfen. Er will uns zeigen, dass er wirklich meint, was er sagt. Diese Verheißung hat er oft wiederholt und er hat sie mit einem Eid versehen, weil er uns Mut machen wollte. Gott wollte zeigen, auf nachdrücklichere Weise, wollte den Erben der Verheißung zeigen, die Unwandelbarkeit seines Beschlusses. Die Erben der Verheißung sind die, die an Jesus Christus glauben, denn die Verheißung, die Gott Abraham gab, wird auf Jesus übertragen und von Jesus auf die übertragen, die an Jesus glauben. Und wir sind jetzt die Erben dieser Verheißung, die Gott einmal an Abraham gab. Und wir sollen diese Verheißung ererben eines Tages. Wir sind heute potenzielle Erben dieser Verheißung. Und wenn wir bei Jesus Christus bleiben, dann wird sie unser echtes, unser wirkliches Los werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Gott ist dabei und Gott ist darum bemüht, uns seine Verheißung wirklich festzumachen und zu zeigen, dass sie unwandelbar ist, wie er unwandelbar ist. Gott kann sich nicht ändern. Er hält sein Wort. Damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, was sind die zwei Tatsachen? Einmal die einfache Aussage, ich werde dich segnen. Ich werde dir Leben geben. Und dieser füllt sich über Jesus Christus. Und dann der Eid, der dieses bestätigt. Gott kann nicht lügen, wenn er eine einfache Aussage macht. Und Gott kann nicht einen Meineid schwören, wenn er mit einem Eid seine Aussage bestätigt. Beide Aussagen sind also unabänderlich und fest. Zwei unabänderliche Tatsachen wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte. Weder bei der ersten Aussage noch beim Eid. Gott kann nicht lügen, er hält sein Wort. Und dadurch sollen wir einen starken Trost haben. Aber wie können wir getröstet werden, wenn wir uns nicht mit dieser Verheißung befassen? Wie kann jemand getröstet werden, der gar nicht auf Trost hört? Wenn man getröstet werden will, wenn man Hoffnung fassen will, dann muss man sich die Verheißungen des Wortes Gottes vorhalten. Haben Sie diese Verheißungen im Wort Gottes schon erkannt? Kennen Sie solche Verheißungen? Haben Sie sie für sich aufgeschrieben? Kennen Sie solche Verheißungen auswendig? Sind diese Verheißungen solche, die Sie durch den Tag hindurchtragen? Was trägt sie von morgens bis abends hindurch? Was ist es, das sie treibt, das sie stützt? Wir leben von dem, das Gott gesagt hat. Wir leben von Gottes Zuspruch. Das ist es, das unser Vertrauen aufrecht hält. Denken wir nicht, dass wenn wir uns einmal bekehrt haben, dass dann alles von selbst so abläuft wie ein Motor. So ist das Christenleben nicht. Der Mensch lebt von dem sich Beschäftigen mit dem Wort Gottes. Und wenn er das nicht tut, dann geht er hungrig hinaus. Jesus sagt, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Aber wenn dieses Wort nicht gegessen wird, nicht in Anspruch genommen wird, dann lebt er nicht, dann stirbt er. Wir haben Trost, wenn wir von Gottes Wort uns nähren, unseren Glauben, unsere Liebe nähren an diesen Verheißungen. Es gilt also jeden Tag, die Nase in die Bibel zu stecken, mit den Augen diese wahrzunehmen und wirklich zu beherzigen. Es gilt, echt zu sein. Es gilt, von ganzem Herzen Gott beim Wort zu nehmen. Es gilt, fleißig zu sein, wie der Schreiber eben sagte. Sind Sie fleißig oder sind Sie faul? Sind Sie lässig oder sind Sie emsig? Der Heilige Geist weiß das, und jeder von uns kann ihm die Antwort geben. Am Ende von Vers 18 haben wir einen Hinweis auf die, die die Erben der Verheißung sind. Er hat in Vers 17 von Erben der Verheißung gesprochen. Wer sind das? Vers 18 noch einmal. Damit wir, die Erben, aber wer ist das? Durch zwei unabänderliche Tatsachen, wobei es unmöglich war, dass Gott lügen sollte, einen starken Trost hätten, die wir flüchteten und Zuflucht fanden im Ergreifen der vorgelegten Hoffnung. Wessen Los ist die Verheißung? Wem gilt die Verheißung? Wer ist Erbe der Verheißung? Von wem ist hier die Rede? Von jemandem, von Menschen, die geflohen sind. Sind Sie geflohen? Haben Sie Pilgerreise von John Bunyan gelesen? Der Mann ist geflohen. Ich befürchte, dass eine ganze Menge von Menschen in unevangelikalen, sogenannten bibeltreuen Gemeinden unecht sind. Ich befürchte, dass sie sehr schnell ihr Ja zu Jesus gegeben haben, aber sie sind nie geflohen. Sie haben nie einen Graben hinter sich gelassen zwischen dem Zorn Gottes, der auf die Welt kommt und sich selbst. Es gilt zu fliehen der Lust der Welt, der verbrecherischen Welt, der gottfeindlichen Welt und Zuflucht zu finden bei Jesus Christus. Die Schrift legt uns nahe, immer wieder uns zu prüfen, ob wir wirklich solche sind. Viele Leute, viele Christen leben davon, dass sie sich sagen, ich habe mich dann und dann bekehrt. Das genügt nicht. Wie wollen sie jemandem das beweisen, dass sie bekehrt sind? Egal, was sie glauben, ob sie ewig sicher sind oder nicht. Die Frage ist, ob ihre Bekehrung echt war. Sind sie wirklich Christ? Haben sie Grund zu glauben, dass sie sicher in Jesus sind? Wo stehen sie heute? Sind sie wirklich jemand, der geflohen ist? Und sind sie immer noch ein Fliehender in diesem Sinne? Aber nicht nur geflohen sind diese Leute, sie haben Zuflucht gefunden bei Jesus. Sie haben in Jesus wirklich eine Burg gefunden, in ihm sind sie zur Sicherheit gekommen und wie durch. Sie haben die vorgelegte Hoffnung ergriffen, denn im Evangelium wird uns ewiges Leben angeboten. Und wenn wir das Evangelium ergreifen, Jesus Christus ergreifen, im Glauben Hand daran legen, dann haben wir die Hoffnung des ewigen Lebens, das ewige Leben ist in der Zukunft, aber die Hoffnung dessen haben wir jetzt schon. Wir ergreifen die vorgelegte Hoffnung, sie ist vorgelegt, das heißt, wir dürfen sie jetzt schon in Anspruch nehmen und heute schon wissen, ich werde dort sein. Bekehrung heißt, jetzt schon ewiges Leben im Himmel in Anspruch nehmen. Bekehrung heißt, Zuflucht bei Jesus zu finden und die vorgelegte Hoffnung jetzt zu ergreifen, zu erfassen. Das sind Menschen, die Erben des ewigen Lebens sind, Erben der Verheißung. Und dann kommen wir zu den letzten zwei Versen, 19 und 20. Welche Hoffnung wir als einen Anker der Seele haben. Welch ein schönes Bild. Einen Anker der Seele. Wenn Sie die Hoffnung ergriffen haben, dann geht ein Seil bis ins Innere des Himmels. Und obwohl sie noch nicht im Himmel sind, ist der Anker auf dem anderen Ende des Seils. Wir sind immer noch hier, auf hoher See, aber dort geht der Anker hin und unser Leben ist gewiss. Unsere Zuflucht ist Jesus, aber diese Zuflucht ist existenziell und gewiss und hier und jetzt. Denn wenn wir zu Jesus gekommen sind, dann ist Jesus nicht nur dort, sondern er ist hier. Ich bin ganz sicher in ihm, weil dieses Seil festhält. Es ist ein Anker, das hineingeht bis ins Innere. Wir haben einen Anker der Seele, das heißt des inneren Menschen, der gerettet wird. Ich bin meine Seele. Meine Persönlichkeit. Und ich habe einen Anker. Dieser Anker ist im Himmel. Aber die Verheißung ist das Seil, mit dem ich zu diesem Anker verbunden bin. Ich bin jetzt auf hoher See, aber ich darf wissen, dieses Seil wird mich sicher dorthin bringen, wo das Anker ist. Einen sicheren und auch festen. Als ich dieses las, fragte ich mich, was ist der Unterschied zwischen sicher und fest? Und dann, manchmal schlage ich auch die Kommentare auf, heute mehr, denn ich früher getan habe. Vielleicht bin ich weniger fähig heute, zu erfahren, was es wirklich meint. Manchmal sagen mir es die Kommentare nicht Und dann muss ich ganz schön an die Arbeit und selbst durch hartes Gebet und Reflektieren dahin durch. Interessant ist, dass auch die Ausleger Schwierigkeit haben mit diesen zwei Begriffen. Wenn ich einen Kommentar nach dem anderen lese, bin ich nicht viel weiser geworden. Die sagen da etwas, aber das sagt mir nicht viel. Der eine sagt, sicher heißt, das griechische Wort heißt, dass es nicht gleitet, das Anker wird nicht gleiten. Ja, dann ist es fest. Und was ist dann fest? Wenn sicher schon fest bedeutet und nicht gleiten, was ist dann fest? Denn das sind die zwei Wörter, die gebraucht werden. Es ist sicher, aber auch fest. Nicht nur sicher, es ist auch fest, noch zusätzlich. Ja, wenn es sicher ist, dann ist es fest. Und wenn es fest ist, dann ist es sicher. Was ist der Unterschied? Ich weiß nicht. Ich nehme an, dass er zwei Wörter gebraucht, die uns gewiss machen sollen. Ich vermute, ich weiß es nicht, aber ich frage mich, ob er nicht mit diesen zwei Wörtern wieder zurückgreift auf das, was er in Vers 18 sagte. Oder ist Vers... Ja, Vers 18. Damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen. Er hat ja im ganzen Text seit Vers 13 davon gesprochen, dass Gott zweierlei getan hat. Er hat zweimal gesprochen. Erstens einfach die Verheißung gegeben, die einfache Verheißung ausgesprochen. Und zweitens hat er diese mit einem Eid bestätigt, besiegelt. Was ist der Unterschied zwischen der einfachen Verheißung und dem Eid? Nichts. Eins soll es nur fester machen. Der Anker ist fest und ist fest. Oder er ist fest und er ist noch fester. Ja. Er kann einfach nicht wanken. Er ist fest und auch sicher. Er ist sicher und auch fest. Im Hebräischen sagt man manchmal etwas zweimal, um es zu betonen. Es gibt Völker, die so sprechen. Wenn man wenig meint oder sehr wenig, dann sagt man wenig, wenig. Ja? Und wenn man viel meint, aber auch sehr viel, dann sagt man viel, viel. Auch Sie sagen, wenn Sie wollen, dass jemand aufhört zu gießen in Ihre Tasse, halt, halt. Ja? Sie bestätigen, was Sie gesagt haben. Sie meinen, halt genügt nicht. Ja? Halt, halt. Ja? Oder wenn es darauf ankommt, ho, ho. Ja? So sind wir eben. Ganz existenziell sind wir. Und Gott spricht zu uns dort, wo wir sind, wo unser Leben ist. Und er sagt uns, du, dein Anker ist fest, er ist sicher, er gleitet nicht, er ist stark. Wo ist er? Wir haben einen sicheren und auch festen und der in das Inwendige hinter dem Vorhang hineingeht. Wo Jesus hinging? Jesus ist der Anker. Der Anker ist dort, weil Jesus dort ist. Im Alten Testament gab es auch das Inwendige des Tempels, der Stiftshütte. Aber da durfte man nicht hinein. Niemand durfte dorthin. Nur einer, aber dann auch nur einmal im Jahr, und dann aber bald wieder raus. Er durfte da nicht bleiben. Er hatte eine Aufgabe zu verrichten, und sobald er diese Aufgabe getan hatte, musste er raus. Aber wir haben einen dort, der wohnt dort. Der hat ein Recht, dort zu bleiben. Der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr dort hin. Und er durfte nicht dort bleiben, weil das Allerheiligste war. Dort wohnte Gott. Und der hohe Priester war nicht heilig. Er galt als heilig, aber nur im Bilde. Er war ein Sünder. Und der Hebräerschreiber sagt, er musste auch für sich selbst opfern. Aber Jesus gehört dort. Von da kam er zu uns. Er ist dort zu Hause. Er ist der Gott, der in der Stiftshütte wohnte. Er gehört dorthin. Und nachdem er hier war und seine Aufgabe, sein Opfer gebracht hat, ist er wieder zurückgegangen. Das ist kein neuer Platz für ihn. Er ist dort hineingegangen und dort bleibt er. Aber es gibt ein Seil von dort nach hier, die Verheißung. Mit diesem Seil bindet er mich fest und zieht mich zu ihm mit dieser Verheißung. Er macht mir Mut, Tag für Tag mit seinem Wort, das mich trösten soll, durchziehen soll. Und eines Tages werde ich bei ihm sein. Macht Ihnen das Mut? Das macht Mut. Jesus ist dort. Und es heißt, er ist ein Vorläufer. Das heißt, er will nicht alleine dorthin gegangen sein. Er will einen Zug nach ihm ziehen. Wir sollen ihm nachkommen. Er zieht uns nach sich, ruft uns, dass wir ihm nacheilen. Wo Jesus einging als Vorläufer für uns und als einer, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden war. Und mit diesem Wort hat er seinen Kreis wieder geschlossen und ist wieder bei seinem Thema. Und in Kapitel 7 wird er fortfahren mit dem Thema, das er in Kapitel 5, Vers 10 abgebrochen hatte, um den Lesern Mut zu machen, aus ihrer Trägheit herauszukommen. Das sollten diese Verse, 5, 11 bis 6, Vers 20, sollten die Leser herausholen aus ihrer Trägheit. Diese Verse sollten sie ermutigen, wieder voranzumarschieren. Und diese letzten Verse ganz besonders sollen ihnen Mut machen. Denn, das hat er festgehalten, es gibt gute Zeichen dafür, dass echtes Leben da ist. Und solange das da der Fall ist, kann man Mut haben und Mut fassen. Wir haben einen sicheren und auch festen Anker, und der in das Inwendige hinter dem Vorhang hineingeht, wo Jesus einging als Vorläufer für uns und als einer, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden war, nicht nur für eine Zeit, sondern für alle Ewigkeit. Was das heißt, nach der Ordnung Melchisedeks, das will er dann in ziemlichem Detail ausführen. Das sind interessante Ausführungen, und er wird weiter noch von Abraham sprechen, von dem Vorvater, von dem Vater der Verheißung, und wird Abraham und Melchisedek vergleichen. Und das ist sehr interessant. Jesus ist wie Melchisedek. Wir sollen Abraham zum Vorbild nehmen und Jesus nacheilen. Wir haben einen Hohepriester, der mehr ist denn ein israelitischer Hohepriester. Wir haben einen, der sich selbst als Opfer gab und der dann wirklich dort ins Allerheiligste hineinging und dort geblieben ist. Er kommt nicht zurück, bis der Himmel sich auftun wird und er uns heimholt, wenn wir noch nicht dort sind. Wir wollen zusammen beten. O Herr, du sprichst in Liebe, aber auch im Ernst in deinem Wort. Du rufst uns auf, aber du rufst uns auch zu. Wir danken dir, Herr, für dein Reden. Wir danken dir, Herr, dass du uns nicht in unserer Not belässest, wenn wir uns selbst verzappelt haben. Du willst nicht, dass wir umkommen in unserem eigenen Schmutz. Du willst, dass wir los davon kommen. Du willst, dass wir rein sind. Und dann machst du uns Mut, dir nachzufolgen. Und du hältst uns deine Verheißung vor. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du bei uns bist, nicht nur dort oben, sondern du bist hier bei uns. Nimmst uns an die Hand und führst uns Tag für Tag. Herr, wir wollen auf dich schauen und nicht auf uns selbst. nicht auf anderes, das uns wichtig werden könnte. Wir wollen auf dich schauen, der du vorangegangen bist. Herr, wir bitten dich, bringe uns dahin, dass wir von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Wesen, von ganzer Seele, an dir hangen und nur dich meinen. Amen.